Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga Coach Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Namaste, liebe Zuhörer. Namaste, liebe Saraswati.
Namaste, Rebecca. Namaste, ihr Lieben.
Wir reden heute über das Thema Einsamkeit. Und ja, mit zunehmender Dauer des Lockdowns ist es natürlich auch ein Thema, was immer mehr Menschen beschäftigt und vielleicht auch belastet. Und bevor wir da anfangen, ins Detail zu gehen, was ist denn Einsamkeit?
Ein Gefühl, das man in sich hat und das erstmal mit dem Außen noch gar nichts zu tun hat, sondern es ist einfach ein Gefühl, das sich vielleicht so anfühlt wie ein abgetrennt sein von etwas, von dem man vielleicht nicht mal weiß, von was. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie so eine innere Trennung, die ein Gefühl verursacht, eben allein zu sein, getrennt zu sein oder vielleicht sogar nicht geliebt zu sein oder nicht ja Teil der Gesellschaft zu sein.
Hat es irgendwo seinen Ursprung in irgendwas?
Ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie man so ein Gefühl haben kann. Aber ich glaube, grundsätzlich ist die Inkarnation, die Geburt an sich schon das erste Mal, dass ein Abgetrenntsein stattfindet. Und ich glaube, da ist schon ein Gefühl von Einsamkeit erstmalig da. Also in dem Moment, wo ich mich vom Göttlichen trenne, um Mensch zu werden. Und vergesse, dass ich Teil von allem bin. Das ist die erste Trennung. Und danach, wenn ich auf die Welt komme, habe ich ja nochmal die Trennung von der Mutter. Und das sind beides schmerzliche Erfahrungen, die erstmal in uns sind. Und die dann natürlich wieder hervorkommen, gerade vielleicht in Zeiten wie diesen, wo wir es nicht überspielen können, dass wir diese Verletzung in uns haben.
Alleinsein und Einsamsein sind zwei Paar Schuhe. Also ich kann auch mit jemandem zusammen sein und kann mich trotzdem total einsam fühlen. Ich kann aber auch alleine sein und kann damit glücklich und zufrieden sein, weil es einfach mir gut tut. Hängt das auch mit den nachfolgenden Erfahrungen nach der Geburt zusammen, ob man sich mehr, also einsamer fühlt, ob man da eher ein stärkeres Gefühl des Getrenntseins hat?
Ja, ich denke, je nachdem, wie eingebettet das Kind in der Familie ist oder später auch im Kindergarten oder in der Schule, wird es ja entweder geheilt, diese ursprüngliche Trennung, sodass sich das Kind verbunden fühlt und tatsächlich das Alleinsein auch genießen kann, weil es sich im Alleinsein niemals einsam fühlt, weil es grundsätzlich diese Ebene in sich hat, dieses Eingebettetsein in sich hat.
Das heißt, es ist Teil der Gemeinschaft, wird getragen, es ist immer jemand da.
Genau. Also das ist ein Grundgefühl, mit dem man entweder groß wird oder halt nicht groß wird. Und wenn man nicht mit groß wird, dann spätestens eben als Erwachsener oder Erwachsener kommt es ja wieder auf, wenn man alleine lebt. Wie ist denn das? Ist da eine große Einsamkeit in mir? Ist da ein Gefühl von Verlassensein in mir oder Getrenntsein in mir? Und dann geht es eben darum, sich das genauer mal anzuschauen, genauer mal hinzufühlen und zu schauen, wie kann ich das auflösen, dass ich tatsächlich dahin komme, Zeit mit mir alleine genießen zu können.
Und wie kann ich es auflösen?
Immer durch Freude, durch Selbstliebe, also mit Dingen, die mir Spaß machen. aber auch mit dem Raum, den man sich selbst gibt, das zuzulassen, dass es schmerzvoll war, sich so gefühlt zu haben. Und ich finde an der Stelle wichtig, es ist vielleicht nicht relevant, wie tatsächlich die Familienkonstellation war, sondern wie man sich gefühlt hat. Es kann ja sein, dass man vielleicht sogar eingebettet war und man hat es aber trotzdem nicht fühlen können.
Warum?
Warum man das nicht fühlen kann, auch das hat unterschiedliche Ursachen. Ich würde sagen, das hat ja schon, kann schon karmische Ursachen haben, dass man aus einer mangelnden Selbstliebe, mit der man geboren wird, das gar nicht annehmen kann, dass man zutiefst geliebt ist. Und dann fühlt man es auch nicht. Dann kann es sein, dass das Umfeld dir noch so viel Liebe schenkt und dich noch so sehr einbetten will, wenn du dich mit Händen und Füßen wehrst, aufgrund dieser mangelnden Selbstliebe, diese Selbstablehnung oder Selbstverurteilung, die in der, auf der Seelenebene abgespeichert ist, kommt es nicht an.
Ja, ich habe da Bilder im Kopf. Wie geht man denn auf so einen Menschen zu?
Das ist sehr schwierig. Also wenn du so einen Menschen liebst, weil es vielleicht dein Kind ist oder dein Partner, Partnerin ist, dann dranbleiben, immer wieder zugehen. Immer wieder zeigen und ich liebe dich doch, bis die Person die Sicherheit hat, okay, ich werde nicht, also mein ursprünglicher Glaubenssatz wird hier an dieser Stelle nicht bestätigt, nämlich, dass ich weggeschickt werde oder weggestoßen werde, wenn ich nicht funktioniere, sondern dass die Person mehr und mehr das Vertrauen bekommt, okay, offensichtlich ist da jemand, der steht immer da, egal was passiert, da weiß ich, dass ich immer geliebt werde, auch wenn ich mich blöd verhalte.
Und dann kann man das auflösen?
Das ist ein sehr langwieriger Prozess, aber man kann unterstützen, das aufzulösen. Auflösen kann es immer nur die betreffende Person selbst. Das geht nicht von außen.
Mhm. Okay, zurück zum Thema Einsamkeit. Das ist ja nur eine Ausprägung. Also dass Menschen aufgrund mangelnder Selbstliebe sich dann einsam fühlen. Mhm. Was gibt es denn noch?
Gut, kann ja auch real gegeben sein, dass man einfach emotional vernachlässigt wurde, dass man diese Einbettung nicht erfahren durfte. Das kann ja auch sein.
Was machst du dann? Auch wieder Selbstliebe?
Das ist, glaube ich, immer nicht schlecht, wenn man das lernt. Das kann man immer machen. Also das ist immer ein großes Thema bei Resilienz, ja, diese Selbstliebe. Ich finde gut, wenn man in so einem Fall sich eine Ersatzfamilie sucht, wenn man jetzt diese emotionale Anbindung nicht hat oder wenn man merkt, man hat diesen Rückhalt nicht. Und ich frage mich, ob es möglich ist, dann diese Ersatzfamilie im Freundeskreis zu suchen. Das geht ja bestimmt auch. Oder übergeordnet das, was sich mit einer höheren Instanz verbindet. Und ich arbeite gerne mit diesen inneren Instanzen oder übergeordneten Instanzen. Also göttliche Mutter, göttlicher Vater, innere Liebhaberin, innerer Liebhaber.
Ja, da brauche ich jetzt mehr Details, weil das ist
je nachdem, was man gerade braucht. Inneres Kind vielleicht auch. Ja.
Kannst du es mal in Bildern fassen?
Also ich stelle mir das jetzt, stelle mir das vor, also es ist, wenn jemand sich einsam fühlt, wenn man sich abgetrennt fühlt, dann kann man ja schauen, was ist denn das gerade für ein Gefühl, was brauche ich denn jetzt gerade? Und dann stellt man vielleicht fest, eigentlich würde ich jetzt gerade echt gut eine Mutter gebrauchen können, die mich mal in den Arm nimmt. Oder ich könnte echt gut einen Vater gebrauchen, der mich in den Arm nimmt oder mir einen Rat gibt oder einfach spazieren geht mit mir. Dann kann ich mir das innerlich, dieses Gefühl ja geben. Mhm. Das sind wir ja hochkomplexe Wesen. Also ich kann mir das ja vorstellen und mich nähren, also dieses Leck in mir, dieses das, was aufzufüllen ist, auffüllen, indem ich mir dieses Gefühl schenke. Ich stelle mir einfach es vor, als würde mir das gerade gegeben werden.
Und das reicht dann schon?
Das heilt auf jeden Fall. Manche arbeiten auch damit oder man kann das auch so machen, dass man zurück in die Kindheit geht und man ändert es einfach für sich um. Man geht in Situationen zurück, wo man gedacht, die nicht gut gelaufen sind. Und man programmiert es einfach um und sagt, okay, was war, ist oder nicht wahr ist, ist vielleicht nicht relevant. Das Fakt ist, es tut mir nicht gut. Also male ich es mir anders aus. Ich tue einfach so, als wäre in der Situation es ganz anders verlaufen. Was weiß ich, ich habe vielleicht ein schlechtes Zeugnis nach Hause gebracht und statt Trost zu erfahren, wurde ich vielleicht noch ausgeschimpft. Und es verletzt mich vielleicht heute noch und ich merke vielleicht heute noch, dass ich deswegen Angst habe vor Prüfungssituationen oder Angst habe, Hürden zu überwinden aufgrund dieser Erfahrung, dann kann ich das heilen, indem ich zurückgehe und mir das einfach so vorstelle, dass meine Eltern ganz anders reagiert hätten. Dass sie mich in den Arm genommen hätten und gesagt hätten, hey, ist doch nicht schlimm, das sind doch nur Noten, du bist ja trotzdem ein wertvoller Mensch. Wir lieben dich so, wie du bist und du kannst das, das und das gut und du wirst deinen Weg gehen. Mach dir wegen so einem Zeugnis doch keine Gedanken. Und dann rede ich innerlich genau so mit mir, um etwas in mir zu beruhigen, also das innere Kind könnte man sagen oder mein Energiesystem, um es zu beruhigen und an der Stelle zu heilen.
Das reicht schon.
Das reicht. Der rationale Geist sagt, pff, das ist doch Pillepalle, braucht man nicht. Aber die Seele sagt das nicht. Die Seele, die lechzt danach, die möchte das. Mhm. Diese liebenden Worte und dieses innerlich in den Arm nehmen.
Mhm. Hm. Okay. Ja, ich stelle mir das gerade vor. Ich hätte es mir nicht so einfach vorgestellt.
Mhm. Ja, würdest du denken, dass Heilung komplizierter aussehen muss?
Ja, ich hätte gedacht, also gerade wenn es um Traumata in der Familie geht, dass man, ja, du wirst jetzt gleich lachen, zum Therapeuten muss. Also wenn es jetzt extrem ist.
Gut, das schadet vielleicht ja nicht. Also da will ich jetzt gar nicht für oder gegen sprechen, aber ja, wo willst du anfangen? Das sind nicht diese, das ist kein Schalter, den der Therapeut oder wer auch immer umschaltet, sondern das sind immer kleine Schritte. Aha. Und das ist doch ein guter Anfang, diese Schritte zu gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn es jetzt wirklich um handfeste Traumata geht, muss ich ja erstmal auf das Trauma kommen. Mhm. Aber in dem Moment, wo es offengelegt ist, in dem Moment, wo ich die Verletzung erkannt habe, fängt der Heilungsprozess ja schon an. Und der sieht dann genau mitunter so aus. Mhm. Sich das zu erlauben, mal auch vielleicht mal reinzufühlen, zu sagen, das war wirklich schlimm für mich. Im Nachhinein würde man vielleicht sagen, komm, ist doch nicht schlimm, wenn du mal geschimpft kriegst wegen Zeugnis oder so. Ja, das sagt wieder der rationale Geist oder das Ego. Und anzuerkennen, zu sagen, nee, meine kindliche Seele, an der Stelle ist irgendwas kaputt gegangen. Ja, da mal reinzuspüren in diesen Moment, wo etwas kaputt gegangen ist in einem, mhm, und sich zu erlauben, ja, da war ich, in dem Moment war ich Opfer. Mhm. Aber jetzt ist es vorbei und jetzt darf ich mich für eine andere Wahrheit entscheiden. Mhm. Es ist ja bewiesen, dass wir ja ohnehin eine verzerrte Information über unsere Vergangenheit haben.
Inwiefern?
Da gibt es Versuche, dass man jemand Fotos vorgelegt hat, wo die Person rein retuschiert wurde. Und wenn du der lange genug sagst, ja, erinnerst du dich nicht an diesen Griechenlandurlaub? Das war doch echt total toll und da waren wir doch essen und weißt du das nicht mehr und erinnerst du dich nicht? Und wenn du das oft genug machst, dann übernimmt es die Person als ihre Wahrheit und glaubt wirklich, diesen Urlaub gelebt zu haben. Gibt es Tests zu? Funktioniert einwandfrei. Und wenn du guckst, wie entsteht Erinnerung, wenn du ein Kind danach fragst, erinnerst du dich noch an, was weiß ich, die verstorbene Oma und das ist vielleicht schon 2 Jahre her und das Kind war noch klein, dann wird sich das Kind vielleicht an ein Gefühl erinnern, aber es wird trotzdem es vielleicht über Fotos festmachen. Ja, ja, klar, da war ich doch auf dem Geburtstag mit dem Kind. Oder es wird es an Erzählungen festmachen, was Erwachsene ihm erzählt haben, was es erlebt hat mit der Oma. Mhm. Aber ob es dann wirklich die eigenen Erinnerungen sind und ob das wirklich eins zu eins so passiert ist oder das Gehirn an der Stelle einfach noch was dazu gebastelt hat. Das ist eigentlich bekannt, das weiß man, dass man sich da nicht genau drauf verlassen kann. Mhm. Das Ego spielt ja an der Stelle auch eine Rolle.
Inwiefern?
Ja, wenn ich eben das Bild habe in mir, ich bin nicht liebenswert, dann das ganze Sein erstmal den Fokus da drauf, Situationen zu suchen, wo das bestätigt wurde, dass man eben nicht liebenswert ist. Mhm. Und dementsprechend kann ich das ja dann umprogrammieren. Ich kann ja meinen Blickwinkel wechseln, um auf das zu schauen, wo ich erkennen könnte, dass ich sehr wohl geliebt wurde. Wie haben das denn meine Eltern ausgedrückt, dass sie mich lieben? Sie haben es vielleicht nicht so gemacht, wie es gebraucht hätte. Das mag ja vielleicht sein. Aber sie haben es ja doch vielleicht auf einen anderen Weg ausgedrückt, so eben wie es ihnen möglich war. Und daran kann ich ja auch etwas für mich nehmen, das mich dann nährt.
Mhm. Und so wie ich negativ denken kann, kann ich positiv denken. Es gibt ja immer zwei Seiten.
Da es ohnehin beliebig ist, kann ich mich ja auch für den leichteren Weg entscheiden.
Mhm. Gibt es noch andere Ursachen für Einsamkeit? Also wir hatten jetzt die Geburt und wir hatten jetzt eben das, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Gibt es da noch andere Ausprägungen?
Ich würde vielleicht gar nicht so sehr noch darauf eingehen, wodurch es entsteht. Ich glaube, es ist vielleicht wichtig zu wissen, ob es da ist, um dann eher auch hier den Fokus drauf zu legen, was brauche ich noch alles in mir? Mhm. Es kann noch alles in mir fehlen. Also ich meine, klar, eine Einsamkeit kann auch entstehen durch eine fehlende Partnerschaft. Dann würde ich jetzt dir zu der inneren Instanz wieder gehen, zu diesen inneren Helfern gehen. Und dann brauche ich vielleicht gar keinen Papa oder eine Mama, die mich gerade auffängt oder wo ich mich mal in den Schoß legen darf. Da brauche ich vielleicht irgendwie einen Liebhaber oder eine Liebhaberin, die mich nährt.
Wie sieht das aus?
Ja, wie man sich das vorstellt, was ich mir so wünschen würde, wenn ich jetzt an so einen Liebhaber denke. Und noch wesentlicher, wie sich das anfühlen würde, wenn ich in den Armen eines Partners liege oder Partnerin liege. Und übrigens, unabhängig davon, ob du in der Partnerschaft bist oder nicht, du musst immer es können, dich allein gut fühlen zu können. Immer. Auch innerhalb der Partnerschaft, weil das kann nicht Aufgabe des Partners sein, dafür zu sorgen, deine Einsamkeit irgendwie auszugleichen. Das wird ja nicht funktionieren. Von daher ist es völlig egal, ob du gerade Single bist oder nicht. Diesen Weg solltest du immer gehen können.
Ja.
Mit dir alleine glücklich zu sein und dieses Leck in dir, wenn du es denn hast, zu erkennen. Und zu heilen.
Ja.
Ist natürlich kein leichter Weg und ist auch kein Weg, der schnell geht. Aber so ein Schritt nach dem anderen. Und ich finde, das macht doch nichts, wenn ich vielleicht in einem schwierigen Gespräch bin, wo ich das Gefühl habe, ich bräuchte gerade irgendwie einen Partner an meiner Seite und der ist jetzt halt gerade nicht da, weil er faktisch nicht da ist oder weil er keine Zeit hat oder weil ich keinen habe, das ist ja egal. Dann kann ich mir doch vorstellen, der steht gerade hinter mir und hält einfach nur meine Schultern. Mhm. Das sieht ja keiner von außen. Mhm. Und trotzdem wird es in meinem Gefühl und in dem Gesprächsverlauf eine Auswirkung haben. Ich fühle mich vielleicht geliebt, ich fühle mich vielleicht gehalten in dem Moment, ich fühle mich einfach nicht alleine und arbeite dann einfach nur mit diesem Gefühl.
Ja, das kann ich nachvollziehen oder da gehe ich mit, aber je länger so eine Phase der Einsamkeit dauert, desto schwieriger wird es und ich würde behaupten, dass das an einem gewissen Punkt vielleicht auch gar nicht mehr ausreicht. Was mache ich denn dann?
Ja, das finde ich auch, dass es so ist, weil wir sind nun mal soziale Wesen und das ist auch das, was man jetzt momentan wahrscheinlich nochmal umso deutlicher spürt. Wir sind soziale Wesen. Wir sind Wesen, die grundsätzlich Körperkontakt brauchen und die Liebe brauchen. Auch dazu wissen wir, gibt es diesen grausamen Versuch, Babys ohne Liebe groß zu ziehen, was ja nicht funktioniert. Also da weiß man ja, die sind alle gestorben. Das heißt, wir sind sowieso in einer vereinsamten Gesellschaft ohnehin. Gerade in Deutschland ist es eine extremst lieblose Gesellschaft, die sehr kopfgesteuert ist und das irgendwie, warum auch immer, auch noch gut findet, dass man so mit einem rationalen Geist sich begegnet im Alltag oder das zum guten Ton gehört, auch in der Firma unter Kollegen sich so zu begegnen. Das ist für uns normal geworden. Fakt ist, dass es aus meiner Sicht krank ist. Also es wäre eigentlich diagnosefähig wahrscheinlich, müsste man einen Psychiater fragen, aber der wird bestimmt nicken, weil es nicht dem entspricht, wie Menschen eben sind. Ich habe ja einen Tantra-Jahreskreis gemacht oder eben Seminare besucht und wenn du da sehen würdest, wie die Menschen da miteinander umgehen und wie körperlich die sind und wie unglaublich gut das tut und dann wieder rausgehst ins normale deutsche Leben, da kriegst du einen Kulturschock. Das ist wirklich so, wow, das ist grausam. Weil diese Menschen dort ganz bewusst einen Raum der Liebe kreieren, der schon mal damit anfängt, dass man sich in die Augen schaut. Mhm. Und wenn ich das im Alltag mache, wenn ich jemanden so intensiv in die Augen schauen würde, wie ich das in so einem Seminar machen würde, ja, wenn das ein Mann ist, der fühlt sich ja direkt angegraben von mir. weil sie das gar nicht gewöhnt sind. Man ist es nicht gewöhnt. Mhm. Und warum? Weil wir eigentlich alle zutiefst emotional sind, weil wir wissen, dass wir viel zu lieblos unterwegs sind und dass wir eigentlich alle in diesem Mangelzustand sind, dass wir eigentlich alle einsam sind. Mhm. Und wir tuschen es und deswegen darf man uns nicht in die Augen schauen, mitunter, mal ganz grob gesagt. Mhm.
Ja, also das, aber wie ist, wenn du sagst, Deutschland ist so eine lieblose Gesellschaft, wie sind wir denn da hingekommen? Also weil es muss ja hat das mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun oder war das vorher schon so oder?
Auf jeden Fall hat es was mit Krieg zu tun, also mit Gewalt zu tun, mit Menschen, mit traumatisierten Menschen, die Kinder nicht erzogen haben, sondern ebenfalls in so eine emotionale Vernachlässigung geschickt haben. Dann hat das vielleicht auch was mit dem Zeitgeist zu tun. Das galt ja dann irgendwie in manchen Kreisen auch als schick, die eigenen Kinder nicht großzuziehen, sondern von jemand anderen großziehen zu lassen. Also das ist ja auch eine massive Lieblosigkeit.
Aber das war doch eher die Upper Class.
Ja, klar. Gehen wir in die anderen. Da ging es vielleicht drum, es geht ums nackte Überleben hier gerade. Und nicht darum, ein Gefühl zu geben. Das heißt, die Bindung von einer Mutter zu ihrem Kind ist vielleicht gar nicht so groß in dem Moment, wo sie weiß, dass die Kindersterblichkeit extrem hoch ist. Und um nicht so verletzt zu werden, könnte ich mir auch vorstellen, dass da schon sowas entstanden ist, wie ich kann ja mein Herz gar nicht ganz öffnen. So viele Kinder, wie ich schon verloren habe, möchte ich das nicht nochmal erfahren. Mhm. Also solche Sachen können eine Rolle spielen, aber auch hier wieder vielfältig. Aber grundsätzlich hängt es, denke ich, mit Gewalt und mit Armut zusammen.
Und was ist das Gegenbeispiel? Wäre es ein extrem liebevolles Volk?
Ich glaube, ich kenne jetzt nicht ein liebevolles Volk, wo ich sage, boah, die übersetzen das jetzt schon. Also da hätte ich jetzt zu wenig Einblick.
Ich habe direkt an die Spanier und die Italiener gedacht, weil die so extrovertiert sind und Familie so einen hohen Stellenwert hat und das miteinander.
Ich finde, man muss immer unterscheiden. Ich möchte das jetzt nicht pauschal so reingeben, dass es so ist, aber man muss genau schauen, ob es eine Konvention oder Tradition ist, die Gesellschaft aufrechterhält, sodass gar nicht der Raum ist, darüber nachzudenken, ob ich wirklich in einem liebevollen Kontakt zu meiner Familie bin oder ob ich das einfach halt bin, weil es halt dazugehört. Mhm. Aber wenn es so ist, ja klar, aber das will ich jetzt den deutschen Familien ja auch nicht absprechen. Also, also das will ich damit gar nicht sagen. Die sind ja bestimmt auch in einem liebevollen Kontakt zueinander. Also so um dieses, die einzelne Familie, da gibt es bestimmt solche und solche Familien. Ich meine das so einfach eher das Kollektiv und diese Grunddistanz, die wir vielleicht haben, klar. Und ich weiß nicht, ob das in Spanien, Italien anders ist, aber die haben ja auch Gewalt. Also das ist ja jetzt nicht, also es ist nicht die Gesellschaft, die ich jetzt im Sinn hatte, wie ich es mir vor. Also das ist, ja, das fühlt sich nicht an wie ein Tantra-Jahreskreis.
Nee.
Und ich habe eher dran gedacht, eine Gesellschaft, die sich anfühlt wie ein Tantra-Jahreskreis, das wäre so das, was mir vor schweben würde.
Wie würden die aussehen?
Ja, wo es einfach okay ist, sich gegenseitig einfach mal in den Arm zu nehmen. Und dann darf diese Umarmung einfach auch mal 10 Minuten dauern. Und wenn ich dann mitten im Weg stehe, weil das spontan entstanden ist, dann stehe ich mit meiner Umarmung halt mitten im Weg. Und wenn jemand kommt, dann kann er sich entweder dazustellen und kuschelt einfach mit. Oder er läuft da dran vorbei. Aber er regt sich bestimmt nicht drüber auf. Ihr steht ihr jetzt mitten im Weg hier und umarmt euch. Ja, und das könnte dir ja in der Stadt vielleicht passieren. Je nachdem, wo du stehst.
An der Ampel.
Wenn es eng wird oder so. Was steht denn ihr jetzt? Ja, also von der Grundenergie. Sondern eben diese Offenheit zu sagen, ja, ach guck mal, das ist doch schön, die kuscheln, ich möchte mich da dazu kuscheln, darf ich mich dazu kuscheln, wo das gar nicht als komisch empfunden wird, sondern hey, wie schön, dass du dazu kommst, komm zu uns mit dazu, wir nehmen dich in den Arm, wo das gar nichts Sexuelles hat erstmal oder auch zum Zweiten, also wo es gar nicht darum geht, sondern wirklich nur um diesen natürlichen, will auch nicht Trieb sagen, diesem natürlichen Impuls, diesem natürlichen Wollen des Menschen nachzukommen, dass wir eben Herdentiere sind, dass wir uns umarmen wollen, dass es gesund ist, sich zu umarmen. So Kuschelstunden zu machen.
Es gibt auch Kuschelpartys oder
gar. Gibt auch Kuschelpartys. Ja, jetzt darf man ja alles gar nicht mehr. Aber klar, genau, Kuschelpartys zu machen.
Ich finde das ja völlig irre, sorry, aber ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf, das muss ich mal kurz loswerden. Ich habe vor kurzem im Fernsehen eine Reportage gesehen aus Japan. Da kannst du dir jetzt Leute mieten, die stundenweise mit dir Zeit verbringen, so ein bisschen Freundeersatz. Da denke ich mir so. Und diese Kuschelpartys, kamen die nicht auch aus Japan, wo ich dann denke, oh. Wow.
Na ja, gut, so ein Tantra-Jahreskreis ist ja letzten Endes auch unter anderem eine Kuschelparty. Da liegen ja auch mitunter alle zusammen rum und aufeinander und genießen einfach mal dieses Sein miteinander. Und bei einer Kuschelparty ist es übrigens nicht so, dass du auf jeden Fall kuscheln musst. Du darfst ja auch einfach nebendran sitzen und dich langsam mal vortasten.
Hast du mal gemacht?
So eine Kuschelparty? Ja, natürlich. Ich war also ich nicht explizit Kuschelparty, aber Tantra ist das. Also nur, dass man halt nicht nur kuschelt, sondern vielleicht auch andere Sachen noch macht. Mhm. Man tanzt zum Beispiel zusammen. Man tanzt und darf sich einfach mal anflirten, ohne dass ich sofort verbindlich werden muss, ohne dass es jetzt gleich ist, ah, willst du was von mir? Nee, ich darf einfach mal genießen, flirty zu sein. Unsere Gesellschaft kann ja gar nicht flirten. Kein Wunder gibt es so viele einsame Menschen und Singles. Ich kann ja überall flirten, aber irgendwie ist es seit den 90ern ist es uncool geworden. Ich fürchte,
wieso seit 90ern?
Unsere Generation hat es ein bisschen forciert. Irgendwie war das doch irgendwie so ein Zeitgeist, wo das irgendwie uncool war, dass Jungs, Mädchen irgendwie den Hof gemacht haben. Ich nehme jetzt mal diesen alten Begriff, wo es einfach uncool geworden ist, dass Jungs Mädchen ansprechen. Wo es irgendwie darum ging, ja, es können auch die Mädchen machen, klar können das auch Mädchen machen, klar können das auch Frauen machen. Aber irgendwie ist dieses Spiel, dieses Liebesspiel vorab, also nicht im Bett, sondern vorab, einfach dieses Spielen verloren gegangen. Mhm. Das galt irgendwie als uncool. Mhm. Und es ist nicht mehr aufgegriffen worden.
Das Umwerben.
Das Balzen. so wie das im Tierreich ja völlig normal ist. Das gehört ja auch zum Mensch dazu, das Walzen.
Das ist ja fast der schönste Part am Zusammenkommen.
Ja, das ist der schönste Part und der ist unglaublich wichtig aus meiner Sicht, wie hinterher sich die Beziehung gestaltet.
Inwiefern?
Weil es viel darüber aussagt, wie der eine zum anderen steht. Das heißt, wenn wir haben ja momentan so dieses Freundschafts-Plus-Thema, wo die Jungs oder die jungen Männer sich so ein bisschen zurückhalten mit ihrer Verbindlichkeit und eher so dieses Gefühl haben, lass uns doch mal ein bisschen gechillt zusammen sein, wir machen mal Freundschaft-Plus. Und die Mädchen eigentlich schon oft vielleicht gerne eine Beziehung hätten und dieses Freundschaft-Plus in Kauf nehmen, weil sie hoffen, dass er sich dann nochmal anders überlegt. Also das kriege ich halt einfach von meinen Töchtern, die ja so in den 20er sind, mit, dass das gerade offensichtlich auch so ein bisschen ein Zeitgeist ist bei vielen. Und diese fehlende Verbindlichkeit und diese Haltung der jungen Männer, dass man um sie wirbt und sie passiv sind, und die Mädels vielleicht aus einem Drang heraus womöglich dieses Spiel mitspielen, weil sie unbedingt in der Partnerschaft sein sollen, ist für mich ein Ausdruck unserer kranken Gesellschaft. Ja, da ist dieser Mangel, da stößt diese Einsamkeit oder dieser Mangel auf eine Unfähigkeit, Beziehungen zu leben oder zu wissen, wie man in Beziehung tritt oder auch sogar eine Angst davor, sich wirklich verbindlich einzulassen.
Aber diese Verbindlichkeit kann ja auch manchmal wechselseitig sein. Also ich glaube nicht, dass nur Männer sich nicht binden wollen.
Ja, wenn ich so als Beispiel sage, dann sage ich das manchmal auch nur einfach aus der Einfachheit halber, dass ich nicht immer wechseln muss, zu sagen, ja, er, sie. Ja. Das ist jetzt so ein Beispiel, so eine Grundtendenz. Und natürlich findet man das andersrum genauso.
Aber woher kommt das, das Bedürfnis, nicht so verbindlich zu sein?
Ich glaube, dass die Generation ja auch eine Generation ist, die Eltern haben, die sich doch schneller haben scheiden lassen als jetzt vielleicht die Generation, die in den 90ern oder so groß geworden ist. Und ich glaube, dass diese Generation sehr infiltriert ist von amerikanischen Filmen und dessen Ideal, nämlich zu heiraten und immer zusammen zu sein. Aber eben auch aus der eigenen Geschichte heraus so ein Ideal entstanden ist. Also wenn ich mich auf jemand einlasse, dann bleibe ich mit dieser Person definitiv zusammen. Mhm. Ich mache das mal nicht so wie meine Eltern, die es einfach nicht drauf hatten, zusammen zu bleiben.
Aber das widerspricht ja jetzt Freundschaft plus dann, oder?
Doch, weil das ist genau die Konsequenz daraus, weil dann warten diese jungen Leute einfach auf den idealen Partner, die ideale Partnerin, um sich dann endgültig wirklich und wahrhaftig einzulassen. Diese Illusion machen sie sich und alles da davor ist halt irgendwie nur so unverbindlich und ausprobieren. Mhm. Und es geht dann halt so weit, dass man nicht mal sagen kann, wir sind ein Paar. Obwohl sie sich verhalten wie ein Paar, sie treffen sich, sie haben Sex, sie haben alles, aber sie sind halt trotzdem kein Paar. Es muss irgendwie dieser Zeitpunkt kommen, wo dann besprochen wird, sind wir jetzt ein Paar und dann wird es irgendwie vereinbart. Was aus meiner Sicht total lächerlich ist. Also ich finde es total wenig nachvollziehbar. Sowas ist ja eigentlich nichts, was du über den Kopf besprechen kannst, sondern das ist etwas, was man fühlen kann. Mhm. Und entweder man fühlt, dass man zusammengehört oder man fühlt es nicht. Aber über den Kopf zu besprechen, drückt schon aus, dass in der Bindungsfähigkeit meiner Meinung nach echt viel kaputt gegangen ist in dieser Generation. Und ja. Es wird jetzt noch verschärft durch die Maßnahmen natürlich. Die folgende Generation wird ja noch stärker bindungsunfähig sein, weil da kommt jetzt noch hinzu, dass sie eigentlich Körperlichkeit nicht können. Dass es sofort mit Anspannung verbunden ist. Das ist ja ein Trauma, das sie jetzt drin haben. Also wenn die in eine körperliche Verbindung gehen möchten, also jetzt wirklich die Kinder jetzt wirklich, die noch gar nicht in Beziehungen sind, die jetzt aber mit diesem Zeitgeist leider jetzt aufwachsen müssen, für die ist es ja sofort stressbehaftet, wenn sie jemanden umarmen.
Naja, ich habe gedacht, Corona dauert ja jetzt keine 10 Jahre, also dieser verschärfte Lockdown dauert ja jetzt hoffentlich keine 10 Jahre. Das sind 2, 3 Jahre in der Entwicklung. Gut, da haben wir schon öfter drüber geredet, dass die auch sehr entscheidend sein können. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass dieses sich nicht berühren können oder dürfen oder das ist negativ belegt jetzt, ne, weil jede Umarmung plötzlich ein Risiko ist und auch so bisschen verunglimpft wird, weil es könnte ja zu einer Übertragung von dem Virus kommen und so. Man geht ja damit jetzt anders um in der Gesellschaft, dass man, wenn sich die Lage wieder entspannt, eher das Bedürfnis wieder hat nach Körperlichkeit und nach Umarmung, weil man es endlich wieder kann und befreit kann vielleicht.
Wir Erwachsenen kennen das gesund, halbwegs gesund. Das ist normal, sich zu umarmen. Aber für jemand, der jetzt 5 oder 6 oder 7 ist oder 8, der lebt ja noch nicht so lange. Und für den ist das ein unglaublich langer Zeitraum, 1 Jahr.
Okay.
Der erinnert sich ja gar nicht an die Zeit da davor. Also jetzt mein Kind, mein Sohn, der 6 ist, der erinnert sich ja gar nicht an eine Zeit vor Corona.
Ja, hast du recht.
Das heißt, diese Kinder kriegen ja auch faktisch gesagt, wenn du deine Oma umarmst, kann das sein, dass du die tötest, wenn du Corona hast. Für mich ist das unglaublich grausam, sowas zu sagen. Und das wurde aber gesagt und es wird immer noch gesagt. Ich habe Bilder gesehen, wo Kinder ausmalen sollen, Erstklässler Bilder, wo es heißt, das darfst du nicht. Und dann darfst du niemand ins Ohr flüstern, du darfst niemand umarmen, du darfst nicht in einer engen Gruppe stehen. Und auf der anderen Seite steht dann, du darfst Abstand halten, du darfst auf die Entfernung mit anderen lachen und so. Und das ist ja, das sind Bilder und da wird ja was hin eingepflanzt, das so tief ist. Das kriegst du nicht einfach so wieder raus, indem du sagst, so jetzt Corona ist vorbei, du darfst jetzt wieder. Das kriegst du nicht raus. Das wird in deren Beziehungen auf jeden Fall eine Auswirkung haben. Es sei denn, es wird nach Corona ein flächendeckendes Programm gestartet, das uns als Gesellschaft absolut in eine andere Richtung bringt. Also ich finde ja, wir Tantra-Lehrer sollten staatlich gefördert werden, dass es staatlich geförderte Kurse gibt, wo das dann wieder geübt wird, wo Körperlichkeit gefeiert wird, wo dieser heilige Raum der Berührung wiederhergestellt wird, in welcher Form auch immer, spielerisch unter Kindern im Sinne von einfach kuscheln und sich lieb haben und miteinander tanzen und solche Sachen und halt für Erwachsene tatsächlich halt auch auf bis hin zur sexuellen Ebene, dass das wieder geheilt wird und vielleicht auch als Chance genutzt wird, die Gesellschaft grundlegend im Kollektiv zu heilen.
Mhm. Ich habe gerade letzte Woche ein Interview, ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Parteien oder Politiker, aber da hat eine Politikerin zu mir gesagt, wir reden immer so viel über Digitalisierung in den Schulen und die Ausstattung muss besser sein und die Lernplattform und dies, das. Aber das ist nicht der Punkt. Wir brauchen mehr Schulsozialarbeit und Leute auf der Metaebene, die unseren Kindern auch helfen, mit der Krise umzugehen und wieder ins Leben zurückzufinden. Das ist viel wichtiger als die ganze Technik, fand ich auch interessant.
Und ich denke, da greift sie eins der Hauptthemen auf, die jetzt absolut wichtig sind, sich zu positionieren. Gehöre ich zu der Gruppe der Technokraten, die Menschen als technisiert und so betrachtet und das als das Wichtigste erachtet, im Prinzip noch schneller, höher weiterzukommen und dass man alles
man muss funktionieren.
Ja, oder ja, dass man es einfach funktional betrachtet oder ist man Mensch. Mhm. Und dann gibt es die Menschen, die sich genau darum kümmern, Mensch zu sein und was gehört denn da dazu, Mensch zu sein? Und da geht es um die Liebesbeziehung. Nicht um, also ich meine jetzt nicht die partnerschaftliche Liebesbeziehung, sondern die Liebesbeziehungen vom Lehrer zum Schüler, die Liebesbeziehung von Eltern zum Kind und zu Freunden und ja, das sind ja alles Liebesbeziehungen, die neu zu gestalten und zu schauen, was brauchst du dafür, dass das auf guten Nährboden kommt.
Jetzt hören uns bestimmt auch einige Eltern zu, die genau das haben, was wir eben gesprochen haben, nämlich Kinder, weiß nicht, im Alter von 4, 5, 6, 7, die sich Gedanken machen, oh Gott, wenn das Kind jetzt aus der Kita kommt und die Oma umarmt, das ist natürlich auch ein Thema, aber was mache ich mit dem Kind am besten, damit es trotzdem auch nach, also halbwegs gut durch die Krise kommt, und das Thema Umarmung und so weiter, das ist so dieses Zwischenmenschliche trotzdem mitbekommt und lernt. Reicht es, wenn
ist das eine Fangfrage?
Nee,
ich weil wenn ich jetzt sage, ja, dann macht das halt. Also das kann ja schlecht.
Nee, aber also meine Frage zielt darauf ab, reicht es, wenn ich jetzt in der Familie, also mit den Eltern, also wenn die Eltern mit den Kindern kuscheln und so, fängt das so ein bisschen die Krise auf? Reicht das?
Das Minimum, was man natürlich machen kann und sollte. Also ich will es hoffen, dass man das Kind dann natürlich extra oft umarmt und ganz bewusst diesen Raum schafft, miteinander zu kuscheln und so. Aber ich finde, das gehört halt so oder so ganz normal dazu. Und nein, du kannst das nicht ersetzen. Das ist ja so, wie wenn, also man kann ja Sozialkompetenz nicht nur in der Familie lernen, sondern es ist ja extrem wichtig, dass Sozialkompetenz auch mit anderen älteren und jüngeren Menschen gelernt wird. Also das ist ja in dem Lebensabschnitt der Lernprozess, der einfach ansteht. Du kannst das nicht ausgleichen, das geht nicht. Mhm. Ich finde halt gut, wenn man einen kleinen Rahmen hat, mit festen Leuten hat, wo man sagt, okay, du hast ein paar Gleichaltrige und vielleicht auch doch die Oma oder den Opa, oder jemand Ersatzmäßiges in dem Alter, wo du das vielleicht nicht in diesem großen Umfeld, wie das vielleicht normalerweise der Fall wäre, leben kannst, aber halt doch im Kleinen.
Jetzt sind wir total abgekommen von der Einsamkeit.
Naja gut, wir sprechen über die Gesellschaft von morgen, die ja auch nicht einsam sein soll, sich nicht einsam fühlen soll. Und ich glaube, es reicht auch an der Stelle, sich bewusst zu machen, dass das ein großes, großes Thema sein wird. Und dass es nicht verloren ist. Diese Generation ist natürlich nicht verloren, aber wir müssen ganz, ganz, ganz genau schauen, wie wir es auffangen, sobald wir es können. Mhm. Wir können es nicht einfach so normal weiter blubbern lassen und so, naja, jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Das wäre fatal aus meiner Sicht. Das geht nicht.
Mhm.
Ich würde mir das wirklich, das klang so witzig, aber eigentlich, ich meine das ernst, ich glaube, das wäre wirklich wichtig, von den Städten das flächendeckend zu organisieren, zu sagen, okay, lasst uns das ganz bewusst leben. Lass uns Raum schaffen für Liebe und Menschlichkeit.
Mhm.
Wie auch immer das aussieht.
Mhm.
Ansonsten wäre mir noch wichtig, auch zu sagen, traut euch doch noch mehr einfach Menschen anzusprechen gerade. Weil klar, es fällt jetzt ganz viel weg, wo man Menschen kennenlernen kann. Aber ich meine, zumindest ein paar Adressen gibt's noch. Man kann einkaufen gehen, man kann spazieren gehen.
Das berühmte Single-Shopping samstagsabends.
Definitiv, genau. Also gell, Samstagabend, 18 Uhr.
Und du stehst am Kassenband und siehst so auf die Waren.
Ihr kennt
Waren
mich
und
an der Fertigpizza. Also ja, warum nicht? Also das war vielleicht vorher so, naja, kann man machen, muss man nicht. Aber vielleicht jetzt ganz bewusst zu sagen, nee, muss ich, weil ich möchte einfach nicht einsam sein. Und dann nehme ich das in Kauf, dass von mir aus 9 von 10 Personen, die ich anflirte, schon vergeben sind oder kein Interesse haben.
Mhm.
Ja, und das ist ein Spiel. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich jetzt sofort in meinem Ego angekratzt sein muss, nur weil die halt kein Interesse haben oder halt vergeben sind. Aber wenn dann diese eine Person dabei ist, die ebenfalls alleine ist, dann ist es doch eine schöne Sache. Und wenn es nur ist, dass ich jemand Neues kennengelernt habe, mit dem ich vielleicht mal wandern gehen kann oder mal telefonieren kann oder so. Mhm. Also da, man muss doch nicht alleine bleiben.
Ach, sagt sich so leicht.
Ich ja, weiß, dass du das so nicht meinst. Wenn diese Entscheidung mal gefallen ist, zu sagen, ich gehe wirklich raus und ich quatsch einfach mal Leute an. Wenn mir jemand gefällt, dann quatsche ich den einfach mal an, selbst wenn mir jemand nicht so gefällt und ich finde ihn einfach nur sympathisch oder die Person hat einen netten Hund oder sonst was, dann quatsche ich die halt an. Also das geht ja nicht unbedingt jetzt, ich gehe jetzt auf Partnersuche, sondern sich wirklich dafür zu öffnen, zu sagen, ich möchte nicht länger einsam sein oder ich möchte nicht länger alleine sein. Ich kann vielleicht gut einsam sein, aber ich möchte es einfach gerade nicht mehr. An dem Punkt wirklich zu sagen, und jetzt gehe ich raus und lerne Leute kennen und jeden, den ich interessant finde. Und wenn ich nur sage, hey, was hast du für ein hübsches Kleid an oder was hast du, ja, dann kann ich das doch einfach machen. Deswegen flirte ich die jetzt auch noch nicht gleich an, aber im Prinzip bin ich trotzdem in Kontakt mit den Menschen.
Das ist eine sehr schöne Idee. Was mache ich, wenn ich introvertiert bin?
Daran arbeiten, dass du nee, introvertiert bleiben und trotzdem Menschen ansprechen. Das introvertiert zu sein heißt ja noch nicht, dass ich nicht mal guten Tag sagen kann. Oder nee, es heißt ja noch nicht, dass ich nicht mal sagen kann, ach, das ist aber ein süßer Hund, was ist denn das für eine Rasse? Und was brauchen die Rasse eigentlich? Und mich interessieren Hunde total mega. Erzähl mir doch mal ein bisschen, wie sieht denn das an? Musst du oft rausgehen oder geht auch mal deine Frau mit dem Hund raus? Haha, weiß ich gleich, ob er verheiratet ist.
Hat ja auch nichts zu sagen.
Ja, und was hindert mich daran, wenn ich jemanden sehe auf der Parkbank sitzen, der vielleicht was liest, zu fragen, was liest denn du da? Mhm. Ich mag auch Bücher total gern und ich mag das und das. Was magst denn du? Also da ist doch noch nichts mit meinem Stolz passiert, wenn der sagt, du, ich lese gerade, ich habe gar kein Interesse, mit jemand gerade zu reden. Ist doch nicht schlimm. Mhm. Dran zu bleiben und so wirklich eine Kultur zu schaffen, zu sagen, ja, ich kann jederzeit in jedem Moment jemanden kennenlernen und ganz viele Menschen kennenlernen und vielleicht ist dann auch irgendwann eine Person dabei, die mich näher interessiert.
Mhm. Ja, das ist ein schöner Tipp.
Und Spaß zu haben daran, zu genießen, sagen, ist doch schön, einfach nur mal so zu flirten, ohne dass es gleich so ist. Hoffentlich lerne ich jetzt meinen Partner fürs Leben kennen, sondern einfach nur Spaß daran zu haben, zu flirten. Mhm.
Schön. Wir haben heute noch gar nicht über Hatha-Yoga gesprochen. An welchem Punkt kommt das?
Ja, wie flirtest du im Livestream? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also in meinen Ausbildungsgruppen klicke ich ja immer in der Break-Time zwei Leute zusammen nach dem Zufallsprinzip. Von daher, das ist vielleicht auch spannend.
Echt?
Ja.
Was passiert denn da? Wieso klickst du die? Wie, hä? Was machen die denn?
Ja, zum Beispiel für die Selbstreflexion oder sowas, dann klicke ich zwei Leute zusammen, dass die zusammen in die Selbstreflexion oder in den philosophischen Austausch gehen oder so.
Ach, du machst also ein bisschen Speed-Dating.
Ja, von daher, ich habe Speed-Dating in meinen Fortbildungen, siehst du mal hin.
Nur ich glaube, die Anmeldungsrate geht nach dem Podcast in die Höhe bei dir.
Ja, an der Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, ich bräuchte ein paar Männer mehr.
Das ist ja wie in der Tanzschule.
Ja, stimmt. Ich glaube, die haben auch oft das Problem, dass sie Männer brauchen. Wobei es witzig, in den Tantra-Gruppen braucht man oft mehr Frauen. Da trauen sich manchmal die Frauen nicht. Da heißt es dann immer, ich brauche noch ein paar Frauen. Und beim Hatha-Yoga heißt es, ich bräuchte eigentlich noch ein paar Männer. Also ich werde zukünftig Kurse anbieten, wo nicht mehr klar ist, ist es Tantra-Yoga oder ist es Hatha-Yoga? Ich sage einfach nur noch Yoga dazu.
Oder Hatha-Tantra.
Ja, oder irgendwie so. Und dann gleicht es sich vielleicht aus, ja, wer weiß. Ja. Und dann mache ich Break-Times via Livestream.
Oh ja.
Ja.
Da möchte ich ja mal was sehen.
Ach, danke für die Geschäftsidee.
Ja. die virtuelle Kuschelparty mit Yoga. Ja, super.
Ja.
Ach, guck mal, das war mal wieder nutzwertig,
ja,
oder?
Ja,
Traum. Ja. Nee, aber haben wir jetzt alles gesagt zum Thema Einsamkeit?
Ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall alle da draußen, dass ihr eure Einsamkeit überwinden könnt und eins werdet mit euch selbst, um dann ja auch die Zweisamkeit genießen zu können.
Da schließe ich mich fast meiner Vorrednerin an, das hast du wunderschön gesagt. Danke für das Schlusswort.
Ja, sehr gerne.
Danke für die Episode und euch da draußen alles Gute.
Ja, alles Liebe für euch.
Namaste.
Namaste.